sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till. Heute reden wir über die Niederung unseres ansonsten wahnsinnig aufregenden KünstlerInnen-Daseins, nämlich über die Logistik des Schreibens und des Lebens vom Schreiben von Büchern.
Oh wow.
Oder? Hatten wir das so nicht abgesprochen?
Doch schon, aber das mit dem
Plan?
Leben, das war jetzt irgendwie, das bekam dadurch so eine existenzielle Note. Ja, absolut. Und zwar wirklich, lass uns mal ganz unten sozusagen oder wie man will, ganz oben anfangen. Also wir fangen schon, also wir reden über alles von Schreibwaren bis zu Verträgen, keine Ahnung, Verlagen, Agenten, aber auch, ja.
Alles, was wir tun müssen, um vom Bücherschreiben leben zu können, beziehungsweise
können
all die
ja
Dinge, die es uns erleichtern.
Ah, erleichtern. Okay, ja, erleichtern. Genau. Hast du eigentlich einen Lieblingsstift?
Nee, habe ich nicht. Da bin ich auch ehrlich gesagt wirklich da hänge ich nicht so besonders an Dingen. Habe ich nicht.
Hast du?
Ich habe andere Dinge, die ich brauche zum Schreiben. Ich habe Fummelsachen. Ich weiß, du bist Schreibwaren-Kenner und Liebhaber. Ich bin Fummel-Kennerin und Liebhaberin.
Erzähl mal, was brauchst du für Fummel-Utensilien? Und vor allem, was mich mal interessieren würde, wie setzt du die beim Schreiben ein?
Na, natürlich nicht beim Schreiben an sich, aber ich brauche immer irgendwas in den Fingern und ich rauche nicht. Habe auch nie geraucht, aber ich habe so ein großes taktiles Bedürfnis, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Und damit ich meinen Kolleginnen, mit denen ich mir ein Büro teile, nicht die ganze Zeit mit irgendwie Kulli-Klickern oder sowas auf den Senkel gehe, habe ich mir so Fummel-Gadgets angeschafft. Also ich habe zum Beispiel total fantastische magnetische Knete.
Ah.
Wo man so einen Eisenkubus in so Knetmasse verschwinden lassen kann.
So intelligente Knete.
Ja, genau, so ein Kram. Und ich habe so einen
Zauberwürfel. Ich hasse das, wenn die Knete intelligenter ist als ich.
Insofern. Ja, gut, das nehme ich in Kauf. Und ich habe irgendwelche Sachen, an denen ich einfach so rumfingern kann. Und dabei kann ich mich ganz gut konzentrieren, wenn ich gerade nicht schreibe, sondern nachdenke. Dann fingere ich an sowas rum.
Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht oder hast du mal probiert, deinen Schreibprozess zu begleiten? Wie soll ich sagen, sozusagen noch in anderen.
Mit Alkohol?
Bitte was?
Auch da. Mit Alkohol? Ja, auch das.
Ich meinte mit anderen Medien, also mit anderen künstlerischen Ausdrucksmitteln, weil das hört sich jetzt ein bisschen an, vielleicht wäre es schön, wenn du während des Schreibens oder in den Denkpausen Sachen aus Ton oder aus Fimo formen würdest, die aber zu deinen Texten passen.
Nee, da müsste ich ja doppelt denken. Da müsste ich ja meinen Denkprozess sozusagen in eine taktile Handlung übersetzen.
Okay.
Das schaffe ich nicht.
Okay.
Ich höre manchmal Musik beim Schreiben, aber eher um die Telefonate der Kolleginnen sozusagen zu blenden und dann kann ich auch nur bestimmte Musik hören. Also nichts mit Text, sondern so Fahrstuhl, Jazz oder ein bisschen wohltemperiertes Klavier oder sowas.
Also wir sind jetzt im Jahr 2019, aber wenn wir uns jetzt mal 2-3 Jahre zurückversetzen, hast du beim Schreiben Fidget Spinner benutzt?
Ja, ich habe, definitiv. Aber auch das ist den Kolleginnen irgendwann auf den Zeiger gegangen, weil die natürlich nicht so geräuschlos sind. Aber ich war in unserem Haushalt diejenige mit den meisten Fidget Spinnern und diejenige, die sie am längsten und ausgiebigsten befummelt und befingert hat.
Ja, das heißt aber, du hast offensichtlich, weil ich bin, also du hast es vorhin so nett gesagt, aber ich würde sagen, ich bin überhaupt kein großer Schreibwarenkenner oder so. Bei mir sind mit Schreibwaren aber sehr, sehr akute abergläubische Züge verbunden. Also ich benutze bestimmt. Bitte?
Hast du einen Glücksstift, mit dem du Verträge unterschreibst und sowas?
Nee, ich habe nicht einen Glücksstift, mit dem ich Verträge unterschreibe, aber ich habe, ich benutze zum Beispiel, ich benutze immer eine Art von Stiften vorzugsweise eine Zeit lang, weil mir in meinen Gedanken irgendwann mal was gelungen ist, was ich vor vielen Jahren einmal mit einem Stift dieser Marke, aufgeschrieben habe oder was auch immer. Und ich benutze seit vielen Jahren so gelbe Anwaltsblöcke, weil ich darauf einmal meinen ersten Artikel irgendwie, den ich wirklich für erkleckliches Geld verkauft habe und nicht nur für 80 Mark oder so. Der erste Artikel, den ich verkauft habe, wo ich das Gefühl hatte, es könnte wirklich ein Beruf werden, da habe ich mir Notizen auf einem gelben Block gemacht und seitdem, und das ist wirklich 25 Jahre her, kann ich nicht ohne diese gelben Blöcke arbeiten. Das hat aber wirklich rein, das ist wirklich total albern und hat wirklich sowas ganz, ich muss immer diese oder jene Unterhose beim Pokalspiel anziehen oder so. Es hat wirklich sowas ganz, hat wirklich was ganz, es ist reiner Aberglaube.
Aber ja. Ich glaube, das haben viele, weil bei deinen gelben Blöcken, die du, glaube ich, sogar richtig importieren musst aus dem Ausland, ne? Oder? Habe ich das
missverstanden? Ja, ich habe die immer mitgebracht eine Zeit lang, aber inzwischen habe ich einen ganz guten Vorrat. Also ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich es noch schaffe, die, weil unsere Kollegin Maike Rasch behauptet ja, es würde die auch hier geben, aber es ist einfach nicht wahr. Also es entspricht einfach nicht der Wahrheit.
Insofern ich habe neulich, muss man die mitbringen. Ich habe neulich gelesen in einem Buch, dessen Titel ich vergessen habe, aber wo es, ich glaube, das habe ich dir sogar mal geschenkt. Es geht jedenfalls um die berühmte Schriftsteller und Schriftstellerinnen und ihren Arbeitsalltag und was sie so sozusagen, wie ihr Arbeitstag so abgelaufen ist.
The
und
Daily
da,
Rituals of.
Genau.
Ja, genau.
Und da habe ich gelesen, dass Roald das sehr gerne ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Aber da habe ich gelesen, neulich nochmal, dass Roald Dahl, den ich als Kinderbuchautor sehr gerne mag, dass der auch ausschließlich auf diesen gelben Anwaltsblöcken seine Bücher geschrieben hat. Also scheinst, tut mir leid, wenn ich dir das jetzt versaue damit, aber du scheinst nicht der Einzige zu sein, der genau diese Blöcke
favorisiert. Ja, ich glaube auch, ich glaube vor allem, dass halt auch so Aberglaube eigentlich relativ weit verbreitet ist und dass gerade so dieser Gedanke, ich meine, jetzt schließt sich so ein bisschen so ein Kreis. Vor über einem Jahr oder so haben wir über das Leiden am Schreiben und so weiter gesprochen. Und du hast vorhin auch gesagt, wir reden über alles, was es uns irgendwie einfacher macht, das zum Lebensentwurf und vielleicht auch zum Lebensunterhalt zu machen. Und ich muss auch sagen, dass ich einfach versuche, so alle, ich glaube, wenn man diese etwas romantische und auch so ein bisschen sich selbst stilisierende Ebene des Aberglaubens rausrechnet, dann bleibt, glaube ich, übrig, dass ich gerne alles möglichst vertraut und möglichst gleichförmig und möglichst so wie immer und möglichst so, dass es gibt so viele Störungen, so viel Quälerei und so weiter und so fort. Ich bin dann glücklich, wenn ich die 0,5% Nerv, die dadurch entstehen können, dass ich einen neuen Block habe, bei dem ich nicht genau weiß, ob es mir gefällt, dass er kariert ist. Eigentlich wäre das kein Problem, aber ich bin froh, diese kleine Störquelle ausschalten zu können, wenn ich sie ausschalten kann. Und so, ja. So kam das alles.
Kann ich sehr gut verstehen. Aber du bist schon auch jemand, der so sich richtig flüssige Tinte in den Füller zieht und solche Sachen, ne? Habe ich vor einer Weile mal.
Ja, das habe ich aber gemacht. Ja, ich habe eine Zeit lang Tagebuch geschrieben, einige Jahre lang. Und ich muss sagen, dass ich da gemerkt habe, dass es wirklich, dass der Kugelschreiber, den ich eigentlich sonst immer dabei habe, auch um so Notizen bei irgendwelchen Reisegeschichten oder so zu machen, dass der Kugelschreiber eigentlich sowieso das unpraktischste Schreibgerät ist. Also es ist eigentlich so, als wenn man so einen Keil und eine Schiefertafel dabei hätte.
Ja, da ist was dran.
Der Kugelschreiber ist einfach wirklich einfach kompletter Schrott. Es ist irgendwie völliger Unsinn. Ich benutze sie trotzdem. Aber wenn man wirklich so sich jeden Abend hinsetzt, und das war für mich eigentlich so ein, ja, das hatte mir so psychische Gründe, dass ich das gemacht habe, und so 2-3 Seiten handschriftlich nochmal aufschreibt, was am Tag so los war. Es geht wirklich am leichtesten und lustigerweise das am wenigsten Widerstand leistende Schreibgerät ist und bleibt halt der Tintenfüller, finde ich. Aber er ist halt im Alltag irgendwie auch so ein bisschen exaltiert und dann auch wiederum unpraktisch, weil du musst halt plötzlich wieder Löschpapier haben und so ein Kram und plötzlich ist man wieder 11 und ach, ich weiß auch nicht. Also insofern.
Man hat immer so tintige Flecken an den Zeilfingern.
Ja, und ganz, so. Ja, ganz genau, ganz genau.
Irgendwie süß auch ein bisschen, oder?
Ist genau, ist ein schön. Bisschen, ich finde es ein bisschen, ich finde es ein bisschen zu süß und ja, ich kenne aber auch Kollegen, die, kenne einen Kollegen, der seine Verträge immer nur mit dem Mont Blanc Meisterstück unterschreibt.
Oh, wow.
Allerdings frage ich mich, wo jemals sozusagen dieser Moment war, wo von einem unterschriebenen Vertrag genug Geld übrig blieb, um den um nächsten sich dann mit einem Mont Blanc Meisterstück unter. Ich weiß auch nicht. Außerdem ist mir diese Firma, wie eigentlich alle Firmen, die Rüstungsindustrie unterstützen. Was rede ich für einen Schwachsinn? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Mont Blanc,
super, Till, wieder ich glaub, Mont Blanc ist ein Rüstungskonzern. Wieder ein potenzieller Werbekunde, der uns hier nicht unterstützen wird bei unserem.
Ja, aber wir möchten, dass dieser Podcast werbefrei bleibt und darum werden auch alle rüstungsrelevanten Industrien wie und Unternehmen wie Mont Blanc, Haribo und Ritter Sportschokolade einfach hier niemals einen Fuß in die Tür kriegen.
So sieht's mal aus, Freunde. Wo wir gerade bei Verträgen waren, liest du deine Verträge eigentlich?
Ja.
So ja. Richtig, also so alles und verstehst du sie dann auch?
Ja, doch schon, muss ich sagen. Also wie ehrlich gesagt, die Zeitschriften, also es gibt ja mittlerweile viele Zeitschriften, die aus, das ist ein bisschen gemein, das hier zu sagen, aber so ein bisschen aus Verzweiflung einem immer so 20, also zum Teil wirklich Verträge mitschicken, die länger sind als Buchverträge. Und eigentlich würden 3 Zeilen genügen, nämlich sie treten uns.
Du kriegst gar nichts.
Genau,
wir kriegen alles.
Sie treten uns die Nutzung aller Rechte bis ins 5. Familienglied und in alle Ewigkeit und alle noch zu erfindenden Neuronen, Transmittersysteme und so weiter ab. Und ich finde die Buchverträge schon zum Teil ganz interessant. Vor allem, naja, aber ganz ehrlich, also ich suche natürlich immer erstmal nach dem Abgabedatum und dann nach der Formulierung, kann ohne weitere Absprache um 2 Monate überschritten werden. sowas. Aber es macht auch, ich bin auch ehrlich gesagt, ich meine, ich bin immer noch total glücklich, dass jemand mir Verträge dafür gibt, dass ich Bücher schreiben kann. Und darum lese ich die Verträge schon gerne und bilde mir zumindest ein, dass ich die verstehe. Liest du die nicht gerne?
Doch, ich lese sie natürlich lese ich sie gerne, aus dem gleichen Grund wie du, aber ich verstehe nur die Hälfte, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, selbstständig irgendeinen juristischen Winkelzug in meinem Vertrag erkennen. Für sowas habe ich eine fantastische Agentin, die sowas sofort sieht, auch schon gesehen hat und mich davor bewahrt. Deswegen lese ich sie zwar und es ist mir ein Lustgewinn, die Summen und Möglichkeiten, um 2 Monate zu überziehen, wahrzunehmen, aber ich muss nicht alles verstehen, was darin steht. Das ist super. Möchtest du ein konkretes Beispiel hören oder möchtest du lieber kein konkretes Beispiel hören?
Ich wollte dich jetzt nach einem konkreten Beispiel fragen.
Sehr schön, dann werde ich dir jetzt ein konkretes Beispiel nennen. Also zum Beispiel in einem Buchvertrag vor einiger Zeit stand drin, dass der zweite Teil des Vorschusses, der ist, oder nicht immer, aber meistens ist er dreigeteilt, also man kriegt einen Teil bei Vertragsunterzeichnung, einen Teil bei Manuskriptabgabe und einen Teil bei Bucherscheinen. Und in dem Fall war es so, dass da stand, dass die zweite Vorschusstranche fällig wird bei Manuskriptannahme und nicht Abgabe. Das hätte ich sofort überlesen. Aber das ist natürlich was vollkommen anderes ist, ob ein Verlag dann Geld bezahlt, wenn er das Manuskript annimmt oder wenn ich es abgebe. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und da war ich sehr froh, dass ich jemanden vom Fach habe, der das sofort gesehen hat und entsprechend hat ändern lassen.
Also Buchannahme ist nicht gleich Buchabgabe. Das heißt, der Verlag könnte dann theoretisch auch sagen, ach so, nee, danke. Wollen wir nicht oder sowas.
Genau, ja, unbekannt verzogen, kein Bock mehr auf den Scheiß von
der
Schröder.
Der Hund hat das Fax gefressen. Keine Ahnung.
Genau. Genau, ja. Und für sowas habe ich eine schlaue Agentin, die sowas sofort sieht und dann entsprechend auch ändern lässt. Deswegen würde ich wirklich jedem, der sich dazu entschließt, mit dem Bücherschreiben Geld verdienen zu wollen, dringend dazu raten, sich eine Agentur zu suchen und einen Agenten oder eine Agentin.
Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube auch, dass es wirklich, wenn man jetzt nicht selbst Publishing machen will oder von einem Verlag angesprochen wird, weil man mit seinem Blog oder seinen Artikeln ein bisschen bekannt geworden ist, ich glaube, dass es auch wirklich ansonsten gar nicht so richtig möglich ist, mit unverlangt in die Welt geschickten Texten, Manuskripten und so weiter überhaupt noch einen Buchverlag zu finden. Das ist jedenfalls die totale Ausnahme, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Außerdem ist es super, wenn man Leuten sagen kann, ich kann jetzt nicht, ich muss mit meiner Agentin telefonieren oder an dem Tag kann ich nicht, ich treffe mich mit meiner Agentin oder auch besprechen Sie das bitte mit meiner Agentin, ich kann mich um derlei irdischen Tant nicht kümmern oder irgendwie sowas. Also es hat einen hohen Coolness-Faktor und es hat viele logistische und auch menschliche Vorteile. So jemanden zu haben, der sich auskennt mit dem Geschäft und der bei den Verlagen ja auch in der Regel die entsprechenden Leute kennt. Und ich würde mal auch davon ausgehen, dass man definitiv mehr Geld verdient, wenn man sowas über jemanden laufen lässt, der weiß, wie man sowas verhandelt. Ich bin zum Beispiel auch schlecht im Verhandeln. Also ich würde mich auch einfach gnadenlos übers Ohr hauen lassen wahrscheinlich, wenn das nicht jemand für mich machen würde.
Absolut. Also es ist auch, ich habe ein Buch ohne Agentur gemacht. Das war vor 20 Jahren, als ich, weiß ich auch nicht, da bin ich, glaube ich, sogar angesprochen worden von einem Verlag und da hieß dann, hey, das ist ein Standard, alle kriegen den gleichen Vertrag und so weiter. Man freut sich auch einfach so wahnsinnig darüber, überhaupt ein Buch mit seinem eigenen Namen machen zu dürfen. Ja. Ich würde das definitiv auch sagen, gerade auch, weil ich damals gemerkt habe, dass es seltsam ist. Das war ein Buch, wo es um Beziehungen ging, also schon so ein bisschen so das klassische, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr existierende, heitere, erzählende Sachbuch, ein Genre, das Gott sei Dank ausgestorben ist, komplett.
Ist es?
Ich würde sagen, also ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, es mit über die Klippe also wenn da noch Luft, wenn da irgendwie noch Atemzüge kommen, dann liegt es nicht an mir. Ich fand es damals tatsächlich auch sehr angenehm, dass man mit, sobald ich dann einen Agenten hatte, dass man mit den Leuten, mit denen man eben zum Beispiel über emotionale Sachen wie Kindererziehung oder in meinem Fall Beziehung und so weiter auf der Textebene diskutiert, also über Geschmacksentscheidung, aber letztendlich ja auch so ein bisschen über Weltsicht und über möglicherweise sogar die eigene Persönlichkeit diskutiert. Ich fand es ein bisschen unangenehm, wenn man mit denen dann auch noch über Geld und über Auflagen und keine Ahnung diskutieren muss. Also es ist super, finde ich, wenn man das auch diesen wichtigen Aspekt an eine Fachfrau oder einen Fachmann, Fachleute delegieren kann in den Agenturen. Man kann an Agenturen, das finde ich ja auch der Vorteil, dass man einfach so, es ist halt so ein bisschen weitaus niedrigschwelliger an Verlage, die einen ja zum Beispiel im Internet überhaupt nicht ermutigen, Manuskripte einzusenden.
Das stimmt.
Viele Agenturen haben auf ihrer Impressums- oder Kontaktseite besser gesagt dann so Angaben, was sie für was sie haben möchten, welche Umfänge von Manuskripten, unter Umständen sogar welche Genres sie gerade suchen.
Genau, ja.
Und da kriegt man auch eher dann eine relativ kurzfristig eine Antwort, würde ich sagen. Denn ich glaube, das klassische, also das geheime Meisterwerk, das aus einem unverlangt eingesandten Manuskript entstanden ist, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ich kenne das jedenfalls nur aus Lektorinnen, Anekdoten, die sich dann immer auf Generationen, zurückliegende Generationen von Lektorinnen bezogen, wo einmal jemanden kannte, wo das so war, aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr so richtig.
Ja, ich glaube auch, dass die Agenturen für die Verlage inzwischen echt so eine quasi so eine Bottleneck-Vorauswahl-Funktion haben. Kann man ja auch verstehen, aber vielleicht gibt es auch in jedem Verlag irgendwo so einen Keller, wo die ganzen Verlagsvolontäre und Volontärinnen sitzen, die sich da durchflöhen. Weil letztlich hat ja jeder, der das tatsächlich betreibt und ein Buchmanuskript verschickt und selbst wenn es noch so grottig ist, finde ich das Anrecht, dass diese Mühe gewürdigt wird und irgendwer wenigstens die ersten drei Seiten gelesen hat und dann im Zweifel einen freundlichen Dankes- und Absagebrief schreibt.
Und wir haben damals ja beide beim Brigitte-Romanpreis, den es eine Zeit lang gab, in der Vorauswahl gearbeitet. Und wir haben damals zwar nicht drüber gesprochen, aber seitdem mal, also bei den Sachen, die ich damals aus der Post gezogen habe, ich erinnere das so, dass jeder halt einfach, man nahm sich mal so eine Faustful, so ein Fachausdruck aus der Manuskriptannahme, und riss die Umschläge auf und zog sich dann das Erbe rein.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, also ich hatte damals so das Gefühl, darum bin ich aber auch nicht Literaturkritiker geworden oder Lektor, ich hatte so das Gefühl, also könnte man eigentlich jetzt aus jedem sofort ein Buch draus machen. Also habe ich auch schon schlechtere, sehr viel schlechtere Bücher in gedruckter Form aus namhaften Verlagen angeboten bekommen und als Redakteur. Und das waren alle Bücher, die man hätte machen können.
Ich fand es auch ein bisschen beschämend, ehrlich gesagt, für jemanden, der mit dem Schreiben sein Geld verdient, Leute zu sehen, die so richtige, echte Berufe haben und dann in ihrer Freizeit zur Entspannung noch so sich so ein Buch rausdrücken. Also ich war echt jedes Mal ziemlich beeindruckt, auch so vom Umfang, also was für riesige Textman-Leute so just for fun produzieren. Und da waren auch wirklich, wie du sagst, echt ein paar wirklich tolle Sachen dabei.
Ich fand alles gut. Ich finde, man hätte sofort einen Verlag gründen und alle 300 eingesandten Manuskripte drucken und in einem einzigen Schuber, also so ein Pop-Up-Verlag, der einfach in einem Jahr 300 Neuerscheinungen veröffentlicht.
Ja, finde ich gut. Till,
wo man einfach mal sagen kann, so, das war's jetzt einfach. Das ist jetzt einfach der hier sind unsere, was wir für ein Programm haben, wir haben 300 Bücher, bitte.
Till, das finde ich einen schönen Plan B, wenn alles andere scheitert, was ich nicht weder glaube noch hoffe, dann wirst du der Verleger sein in Deutschland, der alles wegdruckt.
Es ist aber tatsächlich so, also auf Romanpreise zu hoffen, ist halt schwierig. Es gibt auch immer weniger. Also der Brigitte-Preis, den es damals gab, den es bis vor 10 Jahren, glaube ich, gab, hatte wirklich den Vorteil, dass man einen realistischen Vorschuss von, ich glaube, 20.000 Euro damals gewonnen hat und die Tatsache, dass das Buch veröffentlicht worden ist bei einem Random House Verlag. Und es waren absolut amtliche Sachen. Der realistischere Weg ist aber, dass man sich eine Agentur sucht. Und das ist auch alles andere als also mir ist mein Agent nicht hinterhergelaufen und hat gesagt, Herr Till, kommen Sie bitte, sondern ich habe mich da selber drum gekümmert und habe da angerufen und habe gesagt, wollt ihr nicht und könnt ihr nicht und so weiter. Das ist, wo der Bartel den Most holt, und da gibt man sich auch keine Blöße, wenn man sich da selber mal drum kümmert und sich einen Agenten oder eine Agentin klar macht.
Ja, so läuft's. So ähnlich ist es bei mir auch gelaufen, und es war, ich würde sagen, mit die beste berufliche Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Und ich liebe sie sehr, meine Agentin. Ich wäre froh, sie würde noch alle möglichen anderen Bereiche meines Lebens handeln, managen und mich von Schwachsinn abhalten. Weil auch das ist gut, wenn man einen Agenten oder eine Agentin hat, dass man jemand hat, der auf jeden Fall in deinem Team spielt und dich im Zweifel vielleicht auch von irgendwas abbringt, was dir vielleicht irgendwie Geld rangeschafft hätte kurzfristig, aber langfristig vielleicht keine gute Idee gewesen wäre.
Genau, und ich finde halt auch, also die ganz wichtige Sache ist, und das betrifft eben letztendlich auch die Verlage. Die Verlage haben natürlich, finde ich, auch diese im Idealfall diese wichtige Funktion, dass man das Gefühl hat, man hat nicht nur einen Kunden, sondern man hat Menschen, die irgendwie mit einem mit denen man, die man in seiner Ecke hat, in seinem Team, ganz genau.
Das stimmt. Hast du eigentlich mal über Self-Publishing nachgedacht?
Ja, natürlich. Und sobald die Verlage sagen, und der Tag wird natürlich eines Tages kommen, weil entweder man wird irgendwie so ein Schmuckfossil, wo alle irgendwie sagen, oh, der neue Räte hat wieder irgendwie ein Band mit besonders geschmackvollen kleinen Aphorismen. wo eigentlich, wo niemand es mehr interessiert, aber es wird noch so mitgedruckt. Also ich glaube, man wird entweder so ein Schmuckfossil oder, was ich in meinem Fall für realistischer halte, dass irgendwann Leute einfach eines Tages sagen, boah, ey, was sollte es eigentlich? Es reicht jetzt, es ist gut. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich ohne, ich schreibe halt schon auch gerne und auch dann auch unter Umständen, glaube ich, viel. Ich würde dann von einem Tag auf den anderen als Selbstpublisher auf den Knopf drücken und meine Hamster-Pornos und meine Alien-Thriller und alles Mögliche an Amazon, bei Amazon hochladen als E-Books. Ich habe schon ja. die Cover alle in der Schublade.
Ich glaube, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer jetzt Hamster-Porno googeln, um zu gucken, ob das was ist, was das du dir jetzt ausgedacht
nicht.
Hast. Oder
ja,
ob das
gibt es ja noch nicht. Mache ich dann ja auch erst.
Du wirst das
ich
Genre
weiß es nicht.
Begründen.
Ich will ja einen Meerschweinchen-Roman schreiben und der soll...
ja, stimmt.
Ja, das möchte ich aber auch jetzt nicht in die gleiche Ecke gestellt wissen. Würdest du das denn machen oder hätte das für dich...
Hamster-Porno?
Nee, Self-Publishing. Wäre es für dich vorstellbar eher doof? Es wäre natürlich nicht das Gleiche, weil es wieder so einsam wäre irgendwie.
Das stimmt, es wäre, na, das Faszinierende wäre natürlich, dass man so ein 1:1, dass man halt so 1:1 mitbekommt, wie das eigene Buch sich verkauft und ankommt. Auf der anderen Seite halte ich es in meinem Fall für unrealistisch, weil ich weder im Fantasy-Segment noch im Chick-Lit-Segment noch im Porno-Segment wirklich zu Hause bin. Und ich glaube, das sind im Wesentlichen die drei Genres, die bei den Self-Publish-Geschichten gut funktionieren. Also ich habe mal eine kennengelernt, die wirklich sehr wohlhabend geworden ist mit ihrer Fantasy-Reihe. Die, also wie gesagt, ist auch nichts, was ich lese, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich glaube, die tolle Fantasy-Romane geschrieben hat, die sie bei den traditionellen Verlagen nicht losgeworden ist, als Self-Publisherin dann irren Erfolg hatte. Und jetzt kommen die Verlage alle angekrochen und wollen ihre Bücher verlegen. Und jetzt sagt sie, ja, nee, wieso? Jetzt im Moment kriege ich irgendwie 100% meiner Einnahmen. Warum sollte ich mit euch teilen? Mhm. Und das finde ich natürlich auch irgendwie eine ganz lustige, auf der einen Seite lustige, auf der anderen Seite irgendwie auch verstörende Geschichte.
Ja, also wobei du kriegst ja bei Amazon zum Beispiel auch nicht 100% deiner
Einnahmen. Nee, aber also natürlich irgendwie deutlich mehr als
ja.
Also prozentual deutlich mehr, aber ich glaube, die Flut an Leuten, die das machen, ist so dermaßen groß, dass man schon auch da Wahnsinn, das ist im Grunde wie ein Lottogewinn, wahnsinniges Glück haben muss, dass man jetzt aus der Masse der Self-Publisher plötzlich irgendwie, dass es so ein Momentum kriegt und man damit irren Erfolg hat und stinkreich wird. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist trotz allem noch vergleichsweise gering, dass
das passiert. Man könnte es ja tatsächlich schon mal ausprobieren, einfach so. Ich habe auch, ich habe mir zum Beispiel die Rechte an an einem oder zwei alten Büchern zurückübertragen lassen. Hm. Irgendwann müssen die Verlage oder tun sie sowieso, geben einem die Rechte ja zurück, die Nutzungsrechte. Aber ehrlich gesagt, ich habe dann auch mal so gedacht, hey, lädst es halt einfach dann mal hoch als E-Book und machst noch so ein bisschen Werbung, keine Ahnung, in den sozialen Medien. Aber alleine schon den Text wieder herzustellen und dann auf eine entsprechende Art und Weise zu formatieren und so. daran ist es dann so ein bisschen gescheitert, aber auch durchaus auch an der Überzeugung, dass vielleicht ich glaube, jeder auf der Welt, der den Roman Das Leben ist nur eine Phase lesen wollte, hat ihn inzwischen auch, gelesen.
Wer weiß, es wachsen ja immer neue begeisterte Reta-Fans nach, weißt du, die sich gerne an deinem Frühwerk ergötzen möchten.
Ich glaube, ich kann ziemlich genau einschätzen, wann dieses Buch seinen kulturellen Moment nicht hatte und hatte ihn nicht 2007, 2008 und es hat ihn jetzt nicht nochmal. Insofern alles gut. Aber ich dachte, also diese Illusion, das ist ein Knopfdruck, das stimmt ja dann auch letztendlich nicht. Ich erinnere mich, dass es dafür bist du jetzt auch noch, glaube ich, zu jung, um mich daran zu erinnern. Es gab, ich liebe es immer, wenn ich solche Sachen sage. Es ist wirklich so grauenvoll. Warum mache ich das immer wieder? Weil das, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre oder so war, da gab es eine Bewegung von deutschen Schriftstellern, die sich nicht in der Springerpresse äußern wollten.
Ja. Und dieser Aufruf, an den musste ich komischerweise vorhin denken, es war sehr lustig, weil dieser Aufruf hatte irgendwie, sie wollten sich irgendwie für diese oder jene Hetze und keine Ahnung nicht hergeben, aber auch nicht für, Zitat, beschreiben Sie Ihr Arbeitszimmer-Feuilleton.
What?
Naja, in diesem Aufruf yeah. wurde polemisch das Feuilleton, was damals so untergeschoben von den Presseerzeugnissen des Springer Verlages praktiziert wurde, als beschreiben Sie Ihr Arbeitszimmer-Feuilleton bezeichnet. Okay. Also nicht als ernsthafte Auseinandersetzung mit Inhalten,
Texten, sondern
nur
mit, genau, Personality-Quatsch.
Halt, ja. Und ich habe, ja. ich weiß, wie ich das damals natürlich mit einer gewissen Begeisterung gesehen, aber dann auch, es hat mir so einen gewissen Stich versetzt, weil ich feststellte, dass ich eigentlich, beschreiben Sie Ihr Arbeitszimmer-Feuilleton, total interessant finde und eigentlich das Einzige, was mich an Autoren und Autoren oft interessiert, ist, dass sie ihr Arbeitszimmer vielleicht mal beschreiben. Denn ich finde schon, dass so diese, also erstens sagt es ja wahnsinnig viel so über die die sozialen Umstände und die wirtschaftlichen Umstände, unter denen man arbeitet und so weiter aus. Und ja, es gibt so viele Legenden von J.K. Rowling, die morgens von 5 bis 6:30 am Küchentisch geschrieben hat oder haben will. Alina, kannst du mal dein Arbeitszimmer beschreiben für mich bitte?
Ja, es ist in
Wo schreibst du deine Bücher? Wo schreibst du deine Bücher? Weil mir das nicht so ganz klar ist. Schreibst du es wirklich in dem Büro mit deinen Kolleginnen? Wenn ja, wie sieht es da aus? Oder wo hast du zu Hause noch eine Ecke? Oder kannst du überall schreiben?
In unserer Villa am See habe ich ein kleines Gartenhäuschen, in das ich mich zurückziehe mit meinen aktuellen Liebhabern und dort schon.
Nachdem dein Mann es dir mit freiem Oberkörper gebaut hat und du ihn von der Veranda wohlgefällig beobachtet hast.
So ist es, so ist es. Nachdem ich mich stundenlang dem Liebesspiel hingegeben habe, schreibe ich dann. Nein, mein Arbeitszimmer ist, ich habe ein Büro mit zwei Kolleginnen, das in einem Souterrain liegt, gekachelt ist. Und dass ich mit meiner warmherzigen Persönlichkeit und meine bezaubernden Kollegin mit menschlicher Wärme füllen müssen, weil es ansonsten relativ kühl ist.
Das wirkt gar nicht so, wenn man da reinkommt. und Souterrain, das sind zwei Stufen.
Weil du dann da bist.
Bitte?
Ja, es ist, ja, weil du dann da bist.
Aber es sind zwei Stufen, die da nach unten führen. Man, das fühlt sich jetzt
du wolltest
nicht an.
Keller sagen. Nee, es ist schon, naja gut, aber man geht sozusagen von der Straße 2-3 Stufen nach unten. Es ist, wie gesagt, ich bin
Das ist
da
so
ja
dein
gerne.
Kreativkeller, ne?
Das ist mein Kreativkeller. Dort habe ich einen Schreibtisch und da schreibe ich. Und hier bei mir zu Hause in meiner bescheidenen Wohnung habe ich leider kein Arbeitszimmer
ja, ich auch nicht.
Oder sowas
ich
für
auch
mich.
Nicht,
nee. Wenn ich hier schreibe, schreibe ich am Küchentisch.
Ja.
Ich finde es vergleichsweise luxuriös, dass ich überhaupt ein Büro
total, geht mir Platz, auch so, ja.
habe. Aber ich habe zum Beispiel nicht, also da schon dadurch, dass ich nicht so viel Platz habe, ich habe außer meinen diversen Fummel-Gadgets, über die wir ja schon gesprochen haben, nicht so viel Platz zur freien Entfaltung, was so du dagegen hast ja, du hast ja...
ja.
Du hast es dir richtig schön gemacht bei dir.
Das freut mich, dass du das sagst. Ich habe das große Glück, dass ich durch meinen Freund Dirk, mit dem ich mir Büroräume teile, und weil das für ihn nicht praktisch war, diesen etwas größeren Raum zu nehmen, den man aber nicht so richtig gut durch zwei teilen kann. Er hat nämlich noch eine Kollegin. Dadurch habe ich einen größeren Raum, aber es ist auch so ein bisschen typisch, dass ich mich... Ich genieße das, hier Sachen aufzuhängen, und es stimmt, ich habe es mir so ein bisschen, ich habe es mir wirklich so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich verkrieche mich aber hier auch in der kleinsten Ecke sozusagen. Also ich habe mir wirklich zum Schreiben die kleinste fensterlose Ecke und wirklich, also buchstäblich so eine Zimmerecke ausgesucht, wo ich auch in die Zimmereckenwand irgendwie reingucke. Und ich merke, dass wir haben neulich schon über die Erdkeller, die wir füllen wollten mit,
yeah.
mit Narrativspuren, mit denen wir uns in irgendwelche Erdreiche eingraben. Und ich merke schon, dass ich eigentlich sowas Maulwurfsartiges habe. Also ich nutze diesen Raum weder zur Repräsentation, obwohl er sich fast so ein bisschen eignen würde, noch um mich hier außer an den Wänden auszubreiten. Aber es geht mir auch wie dir. Also ich kann auch, ich habe zum Beispiel gestern, meine Frau dachte, dass ich Witze mache. Ich gehe ungern spazieren, ehrlich gesagt. Und Diana geht sehr gern spazieren und wurde dann ganz hellhörig, als ich sie am Sonntag gefragt habe, ob wir noch mal spazieren gehen wollen, weil ich mir den Flieder anschauen und da auch noch arbeiten wollen würde. Und ich habe aber tatsächlich meinen Laptop mitgenommen. Es gibt in dem Buch, an dem ich gerade arbeite, ein Kapitel, in dem Flieder eine wichtige Rolle spielt. Diese beliebte beliebte Buschpflanze. Es ist eine Hecke. Recherchieren ist nicht meine Stärke. Also diese fliederfarbene Pflanze, du weißt, was ich meine, die nur wenige
der
Monate.
Flieder halt.
Ja, genau.
Der fliederfarbene Flieder.
Ja. Die spielt eine wichtige Rolle und ich habe mich dann, ich habe im Park einen Fliederbusch gesucht und habe mich dann da hingesetzt und habe dort, ich weiß nicht, was heute los ist, habe mit allen Sinnen geschrieben und habe mir die hasserfüllten Blicke der vorbei flanierenden Ottenser Wochenendpaare, die dachten, warum sitzt dieser Idiot mit seinem Laptop auf einer Parkbank und guckt so stoned. Ja, also insofern, ich kann
so,
auch
das ist ja wohl Peak Ottensen, wenn man mit seinem Laptop auf der Parkplattform
im Flieder sitzt und du stoned hast recht. Guckt. Du hast recht, das stimmt. Aber Peak, es ist halt auch genau, man kriegt ja nie so viel Hate, wie wenn man Peak von irgendwas gerade so verkörpert.
Du bist Peak von allem. Aber Peak sozusagen.
Aber was wollte ich sagen?
Achso, ja, findest du es aber nicht auch so ein bisschen albern, wenn dann immer so gesagt wird, ja, Jonathan Franzen muss in einem komplett abgedunkelten Zimmer sitzen und da darf irgendwie nichts sein, außer ein Tisch und eine
also das einzige,
alte Schreibmaschine und ein
Satz
Glas Whisky.
Ja, also ich finde an dem Satz eigentlich nur den Jonathan Franzen, ich finde alles, was mit Jonathan Franzen zu tun hat, außer seinem Teile von seinem Buch, die Korrekturen, albern. Insofern, ja, ich finde es völlig bescheuert. Ich sehe auch schon die Eierkartons an der Wand, die er sich da eigenhändig rangemacht hat und den Internetanschluss, den er mit einem Schneidbrenner aus der Wand gebrannt hat und ich stelle es mir so vor wie bei Better Call Saul, der Bruder von Jimmy McGill, der alles mit Alufolie ausgekleidet hat. Ich finde es auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt, ja.
Soll ich mich eigentlich noch dafür entschuldigen, dass ich beim letzten Mal, als wir einen Podcast machen wollten, die Aufnahme verkackt habe, obwohl ich bei uns für Technik zuständig bin und mir das besonders peinlich ist?
Nee, das brauchst du nicht.
Leid.
Wir mieten uns jetzt demnächst mal ein Studio, weil
so kann es nicht weitergehen.
Das mit der Technik muss besser werden.
Ja, das stimmt. Es tut mir leid.
Es geht nicht an dich. Es geht in erster Linie an mich und in zweiter Linie an uns beide.
Ja, aber ja, trotzdem. Na, aber trotzdem, dass ich das versaut habe, tut mir ein bisschen weh, weil das ist ja irgendwie.
Nee, ich finde das gut. Job. Das macht überhaupt nichts.
Ja, dich hat es ein bisschen entlastet.
Das macht dich auch menschlicher irgendwie. Ja, nicht nur immer so die perfekte Technik hier, sondern dass man einfach auch mal merkt, da gibt es auch Risse und Brüche in der Fassade. Ist auch gut, finde ich.
Na gut, weißt du, aber ich meine, jeder braucht seine. Du bist ein Mann mit einem Podcast. Keine weiteren Qualifikationen nötig. Ich dagegen muss mit meinem technischen Spezialwissen mich hier irgendwie reinwanzen. Und wenn ich da versage, bin ich nur noch das Und von sexy und bodenständig.
Aber das Und ist das Beste an sexy und bodenständig. Insofern sei es dir gegönnt. Nächstes Mal reden wir, weil wir schon mal drüber gesprochen, aber die Aufnahme nicht verwenden konnten, reden wir
meine Schuld.
In ganz neuer Frische über das Thema Networken beziehungsweise Netzwerken. Autorinnen, Netzwerke, große, kleine, individuelle. Wie findet man sie? Was taugen sie? Wie kann man sich vor ihnen verstecken? Schönes Thema.
Vor allem das. Drauf. Genau. Ich mich auch. Mal gucken, ob wir es dann mit der Technik hinkriegen. Tschüss, Till.
Tschüss.